NDR 1 Welle Nord. Zur Sache.
In einer Woche wählen wir ein neues Europaparlament. 751 Abgeordnete, die aus 28 Ländern kommen. Und was machen die da ganz genau im EU-Parlament? Das ist nur eine Frage von vielen, die wir heute in unserer Sendung zur Sache Europa vor der Entscheidung beantworten wollen. Wir wollen hören, was die schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten in Straßburg und Brüssel bewegen wollen, warum die Europawahl so wichtig ist und was uns eigentlich Europa im Alltag bringt. Zwei spannende und interessante Stunden rund um die Europawahl liegen vor uns hier bei NDR 1 Welle Nord. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Christine Pilger. Schönen Sonntagabend zusammen. Fühlen Sie sich in erster Linie als Norderstädter, Lübecker, Plöner oder als Schleswig-Holsteiner, Deutscher oder als Europäer? Vielleicht ja auch alles irgendwie zusammen. Sie hören zur Sache hier bei NDR 1 Welle Nord. Wir sprechen heute über die Europawahl kommenden Sonntag. Bei den Studentinnen und Studenten an der Europa-Uni Flensburg, da ist das Europagefühl ziemlich stark ausgeprägt. Besonders bei den Studenten im Studiengang European Cultures and Studies. So ziemlich alle haben da schon ihre eigenen internationalen Erfahrungen gemacht.
Ich fühle mich als Europäer, dadurch, dass die Grenzen offen sind, bildungstechnisch auch eigentlich eine freie Wahl habe, wo ich studieren möchte.
Ich würde mich auch eher als Europäerin bezeichnen als Deutsche, vor allem, weil ich aus einem gemischten Hintergrund quasi komme und Europa ist da das Einfachste. Früher war die Grenze zu Polen ja noch ein bisschen mehr zu und jetzt ist das alles offen.
Ich habe viel Zeit in Südafrika verbracht, hat man sich häufig als Europäer ausgegeben und das war für mich auf jeden Fall ja ausschlaggebend.
Also ich war in Kalifornien und in Kanada. Dadurch war ich auch eben eingeschränkt, weil mein Visum dann abgelaufen war. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie toll das hier in Europa ist, dass wir überall einfach reisen können.
Für mich steht das Konzept dahinter, dass Menschen irgendwie näher zusammenfinden. Und ich war zum Beispiel viel in Frankreich und habe da auch ein Jahr gelebt. Und ich habe ganz viele Freunde aus Europa, dann aus anderen Ländern. Ich wollte einmal nach Algerien, das hat des Visums wegen nicht geklappt. Und da merkt man dann natürlich nochmal, wo die Barrieren entstehen.
Die Studenten an der Europa-Uni Flensburg sehen also jede Menge Vorteile in Europa mit der EU. Wir gehen gleich hier bei NDR 1 Welle Nord nochmal ein paar Schritte zurück und hören, wie ist das EU-Parlament überhaupt entstanden und wie hat es sich entwickelt. Und wenn Sie sich über die Europawahl und zum Beispiel die Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein informieren wollen, können Sie das immer in unserer kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App. Da haben wir jede Menge Infos, Interviews und Beiträge für Sie zusammengetragen. Sie hören unsere Sendung zur Sache. Die Geschichte des Europäischen Parlaments ist ein Spiegel der Geschichte der Europäischen Union. Sie verläuft langsam und wird auch misstrauisch von allen Seiten, von allen Protagonisten beäugt. Bürokratie statt Bürgernähe ist einer der Hauptvorwürfe, der sich dann nicht nur gegen die EU-Kommission, sondern auch gegen das ganze Europaparlament richtet. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Über die Entwicklung des EU-Parlaments berichtet Michael Frömter.
Römischen Verträge, sie gelten als erster Schritt hin zu einem vereinigten Europa. Dass das Volk demokratisch an der Gestaltung einer europäischen Gemeinschaft beteiligt werden sollte, war bereits bei der Gründung der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Ziel der damals 6 Vertragspartner. Zunächst standen aber wirtschaftliche und soziale Fragen im Mittelpunkt. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer.
Nur ein immer fester Zusammenhalt unserer Staaten gewährleistet uns allen die Sicherung unserer freiheitlichen Entwicklung und unseres sozialen Fortschritts. Natürlich genügt dazu nicht der Buchstabe von Verträgen. Sie müssen mit Leben erfüllt werden.
Mit Leben erfüllen bedeutete für Adenauer auch, die Europäische Gemeinschaft auf legitimierte parlamentarische Füße zu stellen. So kam es, dass die Partner der römischen Verträge eine parlamentarische Versammlung als Organ der EWG gründeten. Die Versammlung selbst trat erstmals im März 1958 zusammen und gab sich selbst den Namen Parlament. Mit demokratischer Legitimierung hatte das bis dahin nicht viel zu tun. Deshalb wurde in die Gründungsverträge der Auftrag festgeschrieben, dass die Versammlung Entwürfe für allgemeine, unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten ausarbeiten sollte. Erst 1976 machte der Ministerrat den Weg für die Direktwahlen frei. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt.
Es muss heraus, das Europäische Parlament, so wie es sich neu formen wird, nach den direkten Wahlen. Es muss heraus aus den Katakomben von Resolutionen und Thesen, die ebenso hochherzig wie unverbindlich sind. Das Parlament, vor dem ich spreche, muss die Stimme Europas sein.
Gewählt wurde das Europaparlament erstmals allerdings erst im Juni 1979. Zwar war das EU-Parlament nun demokratisch legitimiert, hatte aber immer noch keine Kompetenzen. Das sollte sich erst in den 80er Jahren ändern. Die Parlamentarier forderten umfassende Beteiligungen, vor allem an der Gesetzgebung. Mit Erfolg. Das Parlament erhielt in einigen Bereichen gesetzgebende Kompetenzen, etwa bei der Einrichtung des Binnenmarktes. Schritt für Schritt wurde in den 1990er Jahren die Entscheidungskompetenz des Parlaments durch weitere EU-Verträge gestärkt. Seit 2009 ist der Vertrag von Lissabon die aktuelle Rechtsgrundlage der Europäischen Union. Darin wurden die Rechte des Europäischen Parlaments noch einmal deutlich gestärkt. So sind bei Gesetzgebungsverfahren Europarat und Parlament inzwischen gleichberechtigt, Gesetze ohne Mitsprache der Abgeordneten die Ausnahme. Dennoch leidet das EU-Parlament immer noch unter dem Image des Debattierclubs. Nach wie vor kandidieren zumeist unbekannte Politiker der einzelnen Parteien für das EU-Parlament, das es bis heute versäumt hat, die Menschen in Europa für den Parlamentarismus über Grenzen hinweg zu begeistern. Ein Problem, das Frank-Walter Steinmeier schon vor ein paar Jahren noch in seiner Funktion als Außenminister benannt hatte.
Mir scheint, ein Teil der europäischen Vertrauenskrise liegt eben auch genau darin begründet, dass die Menschen in den zurückliegenden Jahren das Gefühl hatten, dass Europa eher Teil des Problems ist als Teil seiner Lösung. Und da müssen wir gegensteuern, meine Damen und Herren.
So richtig scheint das Gegensteuern noch nicht funktioniert zu haben. Zumindest sind manche Zweifel an Europa und seinem Parlament bei vielen Bürgern nach wie vor präsent. Umstritten bleibt auch, dass das Parlament mit Straßburg und Brüssel gleich zwei Sitze hat. Für den monatlichen Wanderzirkus fehlt angesichts der Kosten und der Umstände auch Parlamentsbefürwortern das Verständnis.
Mein Kollege Michael Frömter mit der Geschichte des EU-Parlaments. Sie hören NDR1 Welle Nord mit unserer Sendung zur Sache zum Thema Europawahl. Sie hören die Sendung zur Sache am Sonntagabend. Bei der aktuellen Europawahl gibt es insgesamt 37 Bewerber aus Schleswig-Holstein für einen Platz im EU-Parlament. Definitiv kommen neue Gesichter nach Straßburg und Brüssel, denn zwei langjährige Parlamentsmitglieder aus Schleswig-Holstein hören auf. Ulrike Rodust von der SPD, seit 2009 Mitglied im EU-Parlament und sogar 30 Jahre lang saß Reimer Böge von der CDU im Parlament in Straßburg. Mit beiden habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Rodust, würden Sie mir bitte mal den folgenden Satz vervollständigen? 11 Jahre Mitglied im EU-Parlament zu sein, das war für mich
die spannendste Zeit meines Lebens.
Herr Böge, 30 Jahre Mitglied im EU-Parlament zu sein, war für mich
eine faszinierende Zeit, die geprägt war von immer wieder neuen Herausforderungen und spannenden Entwicklungen.
Es klingt nach spannenden Zeiten und genau darüber wollen wir ja auch sprechen. Herr Böge, was werden Sie denn nicht vermissen?
Zweimal die Woche nach Brüssel zu fliegen beispielsweise oder manchmal vor Hamburg-Schnelsen, wenn es zum Flughafen geht, im Stau zu stehen. Alles andere erfüllt mich eigentlich mit großer Dankbarkeit, dass ich das so lange machen konnte und mit so vielen spannenden Herausforderungen umgehen musste. Das Arbeiten mit Kollegen aus so vielen Ländern, unterschiedliche Mentalitäten. Das werde ich schon ein bisschen missen, aber ich werde die Freiheit jetzt auch genießen, die vor mir ist.
Wie kann man sich das im Ansatz praktisch vorstellen? Sie sind in Brüssel, natürlich auch in Straßburg. Die Ausschüsse sind, wenn dann in Brüssel. In Straßburg ist natürlich aber das eigentliche EU-Parlament. Natürlich sind Sie aber auch gerne in Schleswig-Holstein. Wie kann man das in der Praxis sich vorstellen, so vielleicht mal auf eine Woche gerechnet?
Na, man kann schon sagen, 16, 17 volle Arbeitstage ist man in Brüssel und Straßburg. Wir haben nur eine sitzungsfreie Woche im Quartal. Das ist für einen Wahlkreis wie Schleswig-Holstein, für uns alle, wahnsinnig schwierig, es miteinander zu kombinieren. Aber wir haben natürlich die Notwendigkeit einer Präsenz in unseren Ausschüssen. Und dann muss man eben auch im Wahlkreis ackern. Und das Problem besteht eben darin, dass wenn ich in Lauenburg unterwegs bin, in Nordfriesland es keiner mitbekommt. Also die Themenpalette ist riesig und das bedarf dann auch einer intensiven Zuarbeit, alle diese Anfragen korrekt und ordentlich zu beantworten.
Frau Rodust, was werden Sie nicht vermissen?
Wenn überhaupt was Negatives an diesem Job für mich war, dann war das tatsächlich dieses ewige Reisen, immer aus dem Koffer leben, obwohl ich in Brüssel eine Wohnung hatte. Aber man hat immer das Gefühl, nicht gerade die Kleidung mitgehabt zu haben, die man gerade anziehen möchte und so weiter. Ja, und auch diese ewigen Stunden teilweise auf Flughäfen. Und ich habe wirklich die ganze Zeit den Weiterbau der A7 genossen und jeden Montag schweißgebadet, egal wann ich losgefahren bin. Ich habe alle Uhrzeiten versucht. Ich kam immer in der letzten Minute praktisch an, weil immer irgendwo auf dieser langen Strecke natürlich ein Stau war.
Sie haben beide schon angedeutet, das ist das Einzige. Also umgekehrt die Frage, Frau Rodes, was werden Sie denn vermissen?
Ich werde vermissen, dieses ständig sich im Kopf bewegen zu müssen. Sie müssen jeden Tag neu lernen. Sie begegnen jeden Tag neuen Menschen. Und das fand ich so unglaublich faszinierend. Für mich begann das morgens im Fahrstuhl. Und ich hörte 4, 5, 6, 12 Sprachen, je nachdem, wie viele Menschen dort waren. Und alle fröhlich und freundlich. Und ich stand da drin wie ein kleines Mädchen und habe immer gedacht, was für eine tolle Sache. 28 Länder, 28 Nationen, 28 Kulturen. Und wir schaffen es, jedes Mal hinterher rauszugehen, jeder mit erhobenem Haupte. Das finde ich grandios.
Herr Böge, was ist bei Ihnen das, was Sie am meisten vermissen werden?
Also mir geht's eigentlich ganz genauso. Es sind über die Jahre hinweg auch richtig gute Freundschaften entstanden mit Kollegen aus vielen anderen Ländern, weil wir arbeiten ja im täglichen Geschäft mehr mit Kollegen aus anderen EU-Staaten zusammen als mit den Kollegen der eigenen Delegation, weil die Ausschüsse eben so zusammengestellt sind. Natürlich gibt's Kontroversen, aber die Art und Weise, wie man miteinander nach Lösungen sucht, wo auch zunächst einmal zugehört wird, diese Offenheit der Arbeit bei der Mehrzahl, nicht bei den Populisten, aber bei der Mehrzahl der Abgeordneten, das ist einfach eine wunderbare Sache.
Populisten, Nationalisten haben Sie gerade angesprochen und Frau Rodes, auf Ihrer Homepage schreiben Sie, Egoismus und Nationalismus sind auch in Europa vielerorts wieder die Leitlinien, nach denen gewählt und Politik gemacht wird. Das macht mir Angst, aber gleichzeitig erlebe ich viele Menschen, die jetzt endlich aufwachen. Machen Sie sich jetzt 2019 echte Sorgen um Europas Zukunft?
Ja, brauche ich gar nicht nachzudenken. Und zwar große Sorgen. Was hier in Deutschland, finde ich, viel zu wenig wahrgenommen worden ist, ist, dass wir heute schon 30% im Parlament sitzen haben, die Rechtspopulisten sind, Europaskeptiker oder Europagegner. 30%. Wenn man schaut, was in den letzten Monaten passiert ist, wie einige Nationalregierungen sich auch verändert haben, dass dort plötzlich in den Regierungen Nationalisten sitzen, die nichts anderes im Kopf haben, als Europa zu zerstören, macht es mir Angst. Und ich glaube, es wird einfach unterschätzt. Wenn ich mir das vorstelle, dass das, was viele, viele Menschen in diesen vielen Jahren aufgebaut haben, von diesen Menschen in kurzer Zeit zerstört werden könnte, dann macht es mir Angst. Man kann viele Jahre brauchen, um etwas aufzubauen, aber eine ganz, ganz kurze Zeit nutzen, um es wieder zu zerstören.
Den zweiten Teil des Interviews mit den Mitgliedern des Europaparlaments Ulrike Rodes und Reimer Böge hören Sie gleich hier bei NDR 1 Welle Nord nach Roxy Music. Sie haben Schleswig-Holstein über lange Jahre im EU-Parlament vertreten. Reimer Böge von der CDU ist 1989 ins Parlament in Straßburg eingezogen. 11 Jahre lang war Ulrike Rodes Mitglied im EU-Parlament. Beide haben gerade im Interview unter anderem schon erzählt, was sie vermissen und was sie als Parlamentsabgeordnete auch nicht vermissen werden. Frau Rodes, Sie haben eben beide schon gesagt, dass Populismus der europäischen Gemeinschaft schaden kann. Schädlich kann aber natürlich auch mangelnde Unterstützung im eigenen Land sein. Frau Rodes, wie sehen Sie das?
Ich glaube, man sollte sich wesentlich positiver vor Brüsseler Entscheidungen stellen und nicht zu Hause erzählen, wenn es unangenehm wird, was vielleicht ein Teil der Bürger nicht so tolle findet, zu sagen, na ja, ich kann da gar nichts dafür, das ist alles in Brüssel entschieden worden. Und das, finde ich, ist eine sehr unangenehme Geschichte, weil ich glaube, wenn jeder Minister und jede Ministerin sich hinstellen würde und die Brüsseler Entscheidungen verteidigen würde mit allen Für und Wider, hätten wir vielleicht auch eine andere Sichtweise.
Volle Zustimmung zu beiden Punkten.
Das ist schön, wie Sie sich hier einig sind. Kurze Zwischenfrage, trifft sich da Schleswig-Holstein und hat sich Schleswig-Holstein auch gerne mal auf den Schnack getroffen? Also Sie beide jetzt in dem Fall?
Das fing schon im Flieger an, Jo. Aber wir haben auch beide um Mehrheiten gekämpft.
Herr Böge, wenn Sie so drüber nachdenken, die letzten 30 Jahre, so welche wichtigen Entscheidungen sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Das erste Wichtige, was ich machen durfte, war den Vorsitz im allerersten Untersuchungsausschuss des Parlamentes, dem sogenannten BSE-Untersuchungsausschuss zum Rinderwahnsinn, vorsorgender Verbraucherschutz zu haben, wo wir dann auch fraktionsübergreifend Kommission und Mitgliedstaaten hinterfragt haben, 77 Forderungen vorsorgenden Verbraucherschutzes am Ende fraktionsübergreifend formuliert haben, mit der Warnung an die Kommission, du setzt das jetzt um oder Ende des Jahres gibt es ein Misstrauensvotum. Ich habe eine Behörde noch nie so schnell arbeiten sehen. Also das war spannend. Auf der Strecke spielte die Auseinandersetzung mit den Mitgliedstaaten um eine ausreichende Finanzierung von Erasmus eine große, große Rolle. Die Mitgliedstaaten wollten die Mittel für Studentenaustausch auf dem Level halten, wie für die alte Union und hatten vergessen, dass es eine Erweiterung gegeben hat.
Da geht es zum einen dann um junge Studenten, die gerne ins Ausland möchten, da studieren möchten. Das ist Erasmus, BSE, da haben sie dann einfach mal gezeigt, hey, das Parlament sitzt nicht immer nur rum, sondern wir können auch mal ein bisschen Druck noch mehr machen und fordern. Frau Rodust, worauf sind Sie besonders stolz in Ihrer Zeit als Europaabgeordnete?
Naja, ich hatte die große Ehre, die Fischereireform mit auf den Weg zu bringen. Ich hatte sehr viel Glück dabei, das muss ich auch sagen. Ich hatte eine Kommissarin, die genauso tickte wie ich. Also ich finde, also Chemie spielt da ja auch immer eine große Rolle. Also und dann haben wir eine riesige Reform auf den Weg gebracht und haben es tatsächlich hinbekommen, dass es gesetzlich geregelt ist, dass wirklich nur noch so viel gefischt werden darf, wie auch nachwachsen kann. Ja, darauf bin ich sehr stolz. Ja, und hier vor Ort habe ich natürlich sehr viel Streitgespräche führen müssen. Wir kriegten ziemlich schnell Unterstützung von den Umweltverbänden und was mir ganz besonders wichtig war, von den Wissenschaftlern. Als wir die drei Gruppierungen, also Fischer, Umwelt, Wissenschaft, dann an einen Tisch gekriegt haben, dann schlug das Wellen. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Die Menschen sind sehr interessiert an ihrer Umwelt und Fischerei und Umwelt ist eins. Das muss man ganz eng miteinander verknüpft sehen.
Aber es ist ja trotzdem, glaube ich, jetzt kein Vorteil, Herr Böge, dass jetzt Europaabgeordnete, dass sie jetzt nicht alle zwangsläufig auf der Straße erkannt werden. Das ist jetzt bei Bundespolitikern oder sowas dann was anderes. Ist es denn dann eher Fluch oder eher Segen eigentlich, wenn man dann nicht so im Fokus dann manchmal zumindest steht?
Ob man im Fokus steht, ja oder nein, ist ja nicht kriegsentscheidend, sondern entscheidend ist, gelingt es, bestimmte Projekte politisch umzusetzen. Und natürlich ist eines der Probleme, dass Europa dann gerne in der Öffentlichkeit auf die Hörner genommen wird, wenn etwas nicht passt. Dabei haben wir eine ganze Reihe von Themen als Positivbilanz auch darzustellen, wo wir wirklich etwas erreicht haben. Da ist die Frage des Erkanntwerdens auf der Straße nicht besonders bedeutsam und manchmal ist es ja auch schön, wenn man nicht erkannt wird.
Also eher ein Vorteil. Frau Rodust, Sie waren jetzt 11 Jahre dabei. Wie sieht Europa in 11 Jahren aus?
Ich kann das nur als Wunsch formulieren.
Bitte. Sehr gerne.
Und ich lebe in Söbi, ich bin Schleswig-Holsteinerin, ich bin Deutsche, aber ich bin mit ganzem Herzen Europäerin. Und das würde ich mir wünschen, dass das jeder für sich so verinnerlicht. Dann, glaube ich, ist auch jeder und jede bereit, sich für dieses Europa einzusetzen und es nicht zuzulassen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, es zu zerstören.
Herr Böge, bei Ihnen gehen wir natürlich ein bisschen weiter. Wie sieht es in 30 Jahren aus?
Das ist dann nachher schon fast Kaffeesatzlesen. Aber ich hoffe doch, dass wir alle aus der jetzigen Situation lernen und anpacken. Europa ist eine Teilantwort auf Globalisierung. Und wir müssen durch ganz konkretes Handeln liefern, dass Mittel- und Osteuropa sieht in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, tun wir etwas. Im Süden klare Botschaft, sie nicht wieder im Stich lassen, wenn es um Migrationspolitik geht, sondern helfen, ein Angebot machen. Die Frage auch die Stabilisierung unserer Nachbarschaft, weil sonst nimmt das Elend überhaupt kein Ende. Und ich sehe auch, dass viele Leute oder Länder, die im Moment von uns ein bisschen skeptisch gesehen werden, im Hinblick auf den Brexit sagen, nein, so verrückt wollen wir dann doch nicht sein.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage an Sie beide. Herr Böge, was glauben Sie, wo sind Sie voraussichtlich am 2. Juli? Da ist dann die erste konstituierende Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlaments. Sie sind dann nicht mehr mit dabei.
Ja.
Was machen Sie wahrscheinlich
aber
an dem Tag?
Es ist eine gute Tradition, dass am 1. oder 2. Juli die ausscheidenden Mitglieder auch nochmal in Straßburg im Europäischen Parlament sind. Und ich nehme mir davor einen Tag und danach auch noch 2 Tage, um in Straßburg mir nochmal Dinge anzuschauen, die ich in den 30 Jahren noch keine Zeit hatte, mir anzuschauen.
Gibt es die tatsächlich noch?
Die gibt's, weil das Arbeitsprogramm ist rund von morgens bis abends.
Okay. Frau Rodust, Sie also auch in Straßburg wahrscheinlich?
Ja, aber sowas von. Ich bin sogar mit einem Wohnmobil in Straßburg. Das ist mein erster Versuch, etwas Neues zu machen. Und natürlich, und das jetzt mal ernsthaft, bis zum 1. Juli sind wir noch im Amt. Und solange ich im Amt bin, fühle ich mich auch absolut verantwortlich. Und am 2. sind wir noch im Haus. Und dann geht das mit meinem Wohnmobil wieder Richtung Söbi. Und darauf freue ich mich ganz doll.
Das komplette Interview mit den Mitgliedern des Europaparlaments Ulrike Rodust und Reimer Böge können Sie sich in unserer kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App nochmal ganz in Ruhe anhören. Hier ist NDR 1 Welle Nord. Schönen Sonntag. In unserer Sendung zur Sache sprechen wir heute am Sonntag über die Europawahl. Kommenden Sonntag steht sie ja an. Naja, und viele Menschen stehen der EU ja auch eher skeptisch gegenüber. Zu bürokratisch, zu weit weg. Ich weiß ja gar nicht, was die ganzen Abgeordneten da eigentlich machen. Diese Aussagen kommen häufig, wenn es um die EU und das EU-Parlament geht. Was in der EU-Debatte aber manchmal zu kurz kommt, sind viele Entscheidungen aus Brüssel, die uns in den vergangenen Jahren das Leben doch auch ein bisschen leichter gemacht haben. Mein Kollege Michael Frömte hat einmal die Top 10 der Brüsseler Beschlüsse aufgelistet.
Europa bietet uns Schleswig-Holsteinern grenzenlose Vorteile, auch wenn wir diese nicht sofort auf die Arbeit in Brüssel zurückführen.
Top 1. Telefon- und Internetnutzung.
Was uns früher teuer zu stehen kam, waren die Roaminggebühren für die Nutzung des Internets und des Mobiltelefons im Ausland, beispielsweise im Urlaub. Damit ist seit Sommer 2017 dank der EU Schluss. Zudem sanken durch die Liberalisierung des Mobilfunkmarktes die Kosten für Telekommunikation insgesamt.
Top 2. Neuwagenkauf.
Dank der EU gelten für Autos, die innerhalb der Gemeinschaft verkauft werden, inzwischen dieselben Standards. Das dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
Top 3. Einkäufe und Bestellungen im Internet.
Ob neue Kleidung, elektronische Artikel, bei allem hat die EU Vorteile für uns Verbraucher durchgesetzt. Die 2-jährige Garantiezeit für technische Produkte und das Rückgaberecht bei Internetkäufen ohne Angaben von Gründen sind der EU zu verdanken.
Top 4. Tourismus.
Dank der Brüsseler Beschlüsse sind Reisen nicht nur innerhalb der EU einfacher, günstiger und sicherer geworden. Und auch der Euro erleichtert den Durchblick beim Geldausgeben im Ausland. Gebühren und Schwankungen bei Wechselkursen sind innerhalb der EU Geschichte.
Top 5. Reisen mit Tieren.
Wer heute mit seinem liebsten Tier reisen will, für den ist vieles durch die EU leichter geworden. Meist reicht inzwischen ein Heimtierausweis und der Nachweis einer Tollwutimpfung.
Top 6. Fernsehen und Sportübertragung.
Gäbe es keine Regeln der EU, gäbe es mehr TV-Werbung, denn in der Gemeinschaft ist die Werbung pro Stunde auf 12 Minuten begrenzt. Zudem können die EU-Staaten exklusive Senderechte für Welt- und Europameisterschaften im Bezahlfernsehen verhindern, damit möglichst viele Bürger den Ereignissen folgen können.
Top 7. Datenschutz.
Dass Facebook, Google und Co. nicht mehr automatisch Personen und Fotos markieren können und jeder das Recht hat, seine Daten löschen zu lassen, ist ebenfalls der EU zu verdanken.
Top 8. Allergien.
Etwa 17 Millionen Europäer leiden an Lebensmittelallergien. Die EU hat inzwischen durchgesetzt, dass Allergene in Lebensmitteln aufgelistet werden müssen.
Top 9. Wirtschaftsfaktor.
Durch den EU-Binnenmarkt ist einer der größten Wirtschaftsräume der Welt entstanden, mit Millionen von Menschen. Die Folgen: Der Handel innerhalb der Gemeinschaft ist deutlich erleichtert, der Schutz gegen die Konkurrenz aus China und den USA verbessert worden.
Top 10. Förderung Schleswig-Holsteins.
Mehr als 56% der schleswig-holsteinischen Ausfuhren werden in Länder der Europäischen Union geliefert. Die Menschen in der Grenzregion zu Dänemark profitieren auch unmittelbar von den Freiheiten des Schengen-Abkommens, das es ihnen ermöglicht, mit wenig Aufwand im Nachbarland zu arbeiten, zu reisen oder einzukaufen. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fließen in der aktuellen Förderperiode etwa 270 Millionen Euro in das Landesprogramm Wirtschaft. Mit dem Geld werden kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. Das sichert die Betriebe und auch die Arbeitsplätze. Auch für das Landesprogramm Arbeit gibt die EU Zuschüsse. So fließen derzeit knapp 89 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds nach Schleswig-Holstein.
Michael Frömter mit einer Top 10 der positiven Brüsseler Beschlüsse aus den vergangenen Jahren. Wie kann Schleswig-Holstein denn von der EU profitieren, beziehungsweise tut das schon? Darüber sprechen wir unter anderem in der kommenden Stunde hier bei NDR1 Welle Nord in zur Sache. Rot, Grütze, Matjes oder Scholle. Die Liste der besonderen Spezialitäten in Schleswig-Holstein ist lang. Aber nur die wenigsten genießen den Schutz der EU. Was das soll und was dieser Schutz bringt, das erfahren wir in der Molkerei in Holzsee. Dort wird der geschützte Holsteiner Tilsiter produziert. NDR1 Welle Nord-Reporterin Julia Schumacher berichtet.
Kräftig muss er sein im Geschmack. Würzig, pikant. Und aus Schleswig-Holstein muss er kommen, der Holsteiner Tilsiter. Käser André Paulsen erklärt, warum.
Wir liegen hier zwischen Nord- und Ostsee, haben spezielle Gräser, Pflanzen, die von den Tieren gegessen werden, von den Kühen. Über die Milch ist halt diese spezielle Note auch drin, um halt diesen Holsteiner Tilsiter auch herzustellen.
André Paulsen ist der Meister über diese regionale Spezialität von der Holzseer Landkäserei, einem von 2 Produzenten in Schleswig-Holstein. Und damit das so bleibt, gibt es von der EU das Herkunftssiegel, erklärt Holzseer-Geschäftsführer Andreas Pöppel.
Es ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Niemand anders darf diesen Tilsiter herstellen. Und der Verbraucher kann sich sicher sein, dass er dann wirklich aus Schleswig-Holstein kommt.
Geschützte geografische Angabe steht auf dem Siegel. Die EU will damit regionale Produkte vor Nachahmern schützen. Der Holsteiner Tilsiter muss zum Beispiel aus der Region der Schwarzbunten stammen. Vor 2013 wurde der Käse auch noch in Polen produziert. Das geht jetzt nicht mehr. Das Urrezept stammt aus Ostpreußen. Ende des 19. Jahrhunderts gelangte es nach Schleswig-Holstein.
Also von außen betrachtet hat er seine Rotschmiere. Von innen ist typisch diese Schlitzlochung. Und was man jetzt nur riechen kann, ist einmal der Geruch hier und der pikante Geschmack.
Das EU-Siegel schützt insgesamt 6 Produkte in Schleswig-Holstein. Neben dem Holsteiner Tilsiter auch Holsteiner Schinken und Holsteiner Karpfen, Glückstädter Matjes, Dithmarscher Kohl und das Lübecker Marzipan.
Wir brauchen die EU,
sagt Holzseer-Geschäftsführer Pöppel.
Wir wollen ja gerne den Käse auch nach Frankreich, nach Dänemark, nach Spanien bringen. Und Bürokratie oder Zölle oder Hemmnisse in der Bürokratie, das nur behindern würden, die würden uns auch nicht helfen.
2000 Tonnen Holsteiner Tilsiter gehen jährlich von Holzsee aus in den Handel, Tendenz steigend. Und was es dann dazu gibt, wieder eine Frage der Region.
Am besten auf ein schönes Stück Schwarzbrot.
Oder auf Schüttelbrot aus Südtirol oder zu einer bayerischen Brezen. Die sind ebenfalls EU-geschützt.
Am Sonntagabend hören Sie bei uns unsere Sendung zur Sache. Das Thema: die Europawahl nächste Woche. Sie steht ja nicht so ganz unter den allerbesten Vorzeichen. Der chaotische Austritt Großbritanniens aus der EU, dazu viele nicht gelöste Probleme, sind jetzt nicht unbedingt dazu geeignet, der EU neuen Schwung zu verschaffen. Hinzu kommt, dass das Europäische Parlament, das wählen wir nächste Woche, nach wie vor kaum eine Kontrollfunktion über EU-Rat und Kommission hat. Warum die Europawahl aber, vielleicht auch gerade wegen der ganzen Schwierigkeiten, wichtig ist, darüber hat mein Kollege Michael Frömter mit dem Politikwissenschaftler Professor Willem Knelang von der Uni Kiel gesprochen.
Brexit, andere Austrittsbewegungen, Populismus. Professor Willem Knelangen, ist diese Wahl für Sie als Politikwissenschaftler interessanter als andere EU-Wahlen?
Das ist sie auf jeden Fall. Und zwar deshalb, weil wir in einer Art und Weise, wie wir das bisher gar nicht kannten, eine Herausforderung haben durch rechtspopulistische Parteien, die doch mehr oder weniger deutlich sagen, dass sie mit diesem Europa eigentlich gar nichts anfangen können, ein anderes Europa haben möchten. Und wenn wir jetzt nur aus deutscher Perspektive gucken, das ist eigentlich eine Testwahl, weil jetzt doch sehr, sehr viele Millionen von Menschen aufgefordert sind, einfach mal zu sagen, wie sie die gegenwärtige Lage einschätzen, ob man das will oder nicht. Man wird diese Europawahl auch nach nationalen Gesichtspunkten auswerten.
Professor Knelang, haben Sie denn den Eindruck, dass diese Krisensituation der EU mehr Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen bringt?
Da bin ich eher skeptisch. Also ich befürchte, dass die Wahlbeteiligung diesmal eher geringer sein wird als beim letzten Mal. Das hängt daran, dass die Menschen sich zu Recht fragen, was für einen Einfluss kann ich eigentlich mit meiner Stimme bei einer Europaparlamentswahl auslösen? Und wenn man zu Wahlen geht, hat man ja eigentlich das Ziel, dass man tatsächlich auch die Richtung der Politik damit entscheiden möchte. Und das ist bei Europawahlen eigentlich notorisch schwierig.
Sie sprachen eben darüber, dass es bei der Europawahl auch um politische Macht geht. Wie mächtig ist denn derzeit das Parlament und wie mächtig müsste es eigentlich sein?
Das Parlament ist mächtig in seiner Gesamtheit. Es kann tatsächlich als ein gleichberechtigter Gesetzgeber in fast allen Politikbereichen neben dem Rat stehen. Das Problem ist nur, dass wir im Unterschied zu nationalen Parlamenten eben überhaupt keine Unterscheidung haben zwischen Regierung und Opposition, weil wir haben keine europäische Regierung. Die Europäische Kommission ist das eigentlich nicht so richtig. Deswegen ist es eben auch so, dass die Konflikte im Europäischen Parlament eben nicht so nach diesem Muster laufen. Wir sind die Mehrheit, ihr seid die Minderheit, sondern bei fast allen Themen brauchen wir eine Mehrheit, die mindestens 2, meistens 3, manchmal 4 Fraktionen umfasst. Und das ist ein Problem.
Also es geht gar nicht um die Richtung bei dieser Wahl. Geht es denn eigentlich um den Bestand der EU, wie sie derzeit ist?
Indirekt geht es darum. Natürlich steht das gar nicht auf dem Wahlzettel, aber wenn jetzt eben viele Menschen euroskeptische, rechtspopulistische Parteien wählen, dann hat das auf der einen Seite Auswirkungen auf der nationalen Ebene, weil natürlich schauen dann die entsprechenden Regierungsparteien hin und sagen, vielleicht müssen wir unsere Politik ändern, vielleicht müssen wir selber ein bisschen mehr die Handbremse anziehen. Aber es wirkt auch auf europäischer Ebene, indem nämlich eigentlich ein relativ klares Signal dann gegeben wird über ganz Europa, dass die Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind.
Nun hat die EU und hat auch das Parlament ja Einfluss auch auf den Alltag. Es gibt viele kritische und skeptische Ansichten. Wo sind denn die zentralen Fehler, die in den vergangenen 5 Jahren gemacht worden sind?
Ich glaube, ein Fehler, der nicht nur in den letzten 5 Jahren gemacht worden ist, ist, dass man den Menschen in der EU zu lange deutlich gemacht hat, eigentlich ist doch Europa ohne eine wirkliche Alternative und deswegen auch gar nicht mehr kritisch nachgefragt hat. Das ist vor allen Dingen in Deutschland der Fall gewesen, aber auch in einigen anderen Ländern. Die Bürgerinnen und Bürger merken natürlich ganz genau, dass das nicht stimmt. Ich sage nur die Stichworte Migration, aber auch die Frage von wirtschaftlichem Wachstum. Das alles hat viel mit der EU zu tun. Deswegen ist natürlich das, was verhandelt wird auf der europäischen Ebene, ist eminent politisch. Gerade wenn es um was geht, dann möchte man auch mitentscheiden.
Welche Vorteile die EU mit sich bringt, auch darüber hat Michael Frömter mit Professor Knielang gesprochen. Hören wir gleich hier in zur Sache bei NDR 1 Welle Nord. Auch wenn es ja immer mal wieder ein bisschen hakt, es definitiv Verbesserungsbedarf in der EU gibt. Es liegen auch viele Vorteile der Gemeinschaft auf der Hand. Darüber und auch über den Wahlkampf jetzt zur Europawahl hat mein Kollege Michael Frömter mit Professor Knielang von der Uni Kiel gesprochen.
Sie haben angesprochen die beiden Themen Migration und den Euro. Gleichwohl, das eine oder andere, gerade für die Bürger, hat sich ja auch getan. Wo sehen Sie denn die positiven Ansätze?
Die Tatsache, dass wir hier einen gemeinsamen Markt haben, sogar eine gemeinsame Währung, das macht ja Europa nicht schwächer, sondern das macht Europa stärker. Ich meine, wenn wir uns in der Welt umschauen, ich sage nur China, ich sage Russland, ich sage die Türkei und auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, jeder einzelne Staat in Europa ist viel zu klein, viel zu wenig kraftvoll, um in diesem internationalen Konzert mitzuspielen. Wenn wir zurückfallen wollen in Kleinstaaterei, wäre das eben auch ganz klar die Ansage, wir haben eigentlich gar keinen Anspruch mehr, auf der Weltbühne mitzuspielen.
Nun zeigt die Brexit-Debatte ja, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, wie chaotisch die ganze Geschichte ist und wie viele Nachteile entstehen. Meinen Sie, die Brexit-Debatte könnte dazu beitragen, dass Europa dann doch noch einen positiven Schub kriegt?
Das Problem ist, dass wir ein bisschen ein gespaltenes Klima haben in der Meinungswelt. Auf der einen Seite ist unverkennbar, dass diejenigen, die sowieso relativ, aufgeschlossen der europäischen Idee gegenüber waren, aber das vielleicht nicht so deutlich gemacht haben, die haben einen richtigen Push gekriegt durch den Brexit, weil sie jetzt einfach auch merken und vor Augen geführt bekommen, was das tatsächlich bedeutet. Diejenigen auf der anderen Seite, die sowieso die EU für alles Schlechte dieser Welt verantwortlich machen, die sagen natürlich, schaut her, die EU greift so tief in den Lebensalltag ein, man kann da gar nicht mehr aussteigen. Das heißt, alles, was wir immer in der Vergangenheit gesagt haben, stimmt, nämlich man kann eigentlich gar nicht mehr demokratisch entscheiden. Die Tatsache, wie das in Großbritannien über die letzten Monate gelaufen ist, ist sicherlich keine Werbung für die EU. Es ist aber vor allen Dingen auch keine Werbung für die Demokratie. Jetzt haben wir eigentlich eine Krise des ganzen britischen Systems.
Wenn man sich die Themen so anguckt, die akut auf der Agenda der EU stehen, so richtig scheinen die ja nicht rüberzukommen. Welche Themen sind denn das, die man da mehr in den Vordergrund stellen müsste?
Ich glaube, was dringend notwendig wäre, wäre zum einen endlich eine Antwort zu finden auf das Thema Migration und Einwanderung. Wir haben im Moment ja einen Deal mit der Türkei, der dafür sorgt, dass die Türken im Grunde genommen die Grenzen abriegeln. Aber jeder weiß, dass das auf Dauer keine Lösung sein kann. Insofern, das wäre tatsächlich ganz wichtig, diese Blockade zu überwinden. Die Aussichten dafür sind aber schlecht, weil einige Mitgliedstaaten, Polen, Ungarn, die Slowakei, doch sehr kategorisch sagen, dass sie einfach sich gar nicht beteiligen wollen an einer europäischen Flüchtlingspolitik. Wenn das nicht gelöst wird, sozusagen, sehe ich große Probleme auf die EU zukommen.
Lassen wir mal einmal auf den Wahlkampf gucken. Wir haben schon darüber gesprochen, so richtige Themen drängen sich dann nicht auf. Gleichwohl sind dann bis auf einige Ausnahmen irgendwelche Menschen, die da kandidieren, das heißt, die Parteien machen einen Personenwahlkampf mit Personen, die kein Mensch kennt. Ist das der richtige Weg?
Ist auch meine Beobachtung. Auf der einen Seite finde ich es richtig, dass die Parteien tatsächlich Europa auch mit Gesichtern und mit Bildern tatsächlich auch verbinden. Aber die Slogans, die sich drumherum befinden, sind völlig aussagelos, haben überhaupt keine politische Richtung, die sie erkennen lassen. Und insofern sehe ich natürlich auch als Bürger, der sich diese Plakate anschaut und fragt sich irgendwie, was wollt ihr eigentlich? Und das kann ich im Moment eigentlich bei keiner Partei erkennen. Immerhin wird hier auch über politische Macht mitentschieden. Und ich möchte erfahren und ich möchte wissen, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt eine grüne Person oder eine Sozialdemokratin, einen Christdemokraten oder eine Liberalin Zentrale wähle. Und die Parteien teilen uns eigentlich gar nichts mit. Und insofern ihr Eindruck, dass es kein Thema gibt, ist auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite, die Parteien tun auch nichts dafür, dass es sich ein Thema sozusagen hier aufdrängt, sich entwickelt.
Mein Kollege Michael Frimte hat mit Professor Knelang von der Uni Kiel über die Europawahl gesprochen. Wenn Sie sich weiter über die Europawahl und zum Beispiel die Spitzenkandidaten aus Schleswig-Holstein informieren wollen, dann können Sie das immer in unserer kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App. Da haben wir jede Menge Infos, Interviews und Beiträge für Sie zusammengetragen. Schönen Sonntagabend, hier ist in der 1-Welle Nord unsere Sendung zur Sache, heute zum Thema Europawahl. Ja, in einer Woche steht sie an, die Wahl eines neuen Europäischen Parlaments. Etwa 400 Millionen EU-Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Insgesamt besteht das Parlament ja aktuell aus 751 Abgeordneten, die aus 28 Ländern kommen. Auch Schleswig-Holsteiner wollen auf europäischer Ebene mitbestimmen, die Politik gestalten. Der deutsche Stimmzettel zur Wahl des Europäischen Parlaments, der ist fast einen Meter lang. Da stehen ganz schön viele Namen drauf. Auch mehrere Kandidaten aus Schleswig-Holstein wollen in Brüssel und Straßburg mitbestimmen. Anna Grusnick dazu.
Sie könnte als eine der jüngsten Abgeordneten ins Europäische Parlament einziehen. Delara Burkhardt von der SPD. Die 26 Jahre alte Kielerin sagt, wenn man Dinge verändern und Zukunft gestalten wolle, dann müssten junge Menschen in der ersten Reihe mitmischen.
Ich bin Teil einer Generation, die in einem geeinten Europa aufgewachsen ist. Es war vielleicht nicht immer genug mit der europäischen Integration, aber es war immer mehr. Und ich finde, gerade wenn die europäische Idee so unter Schuss besteht, da müssen wir eben auch Verantwortung übernehmen. Und da habe ich gedacht, da kann ich eben nicht nur von der Seitenlinie pöbeln, sondern muss rein ins Getümmel.
Vor allem die Migrationspolitik bezeichnet sie als Herzensanliegen. Europa sei Heimat der Menschenrechte, so Burkhardt, und diese würden gerade auf dem Mittelmeer verachtet. Sie wolle ein Europa, das für alle Menschen Perspektiven eröffnet. Die Chancen, dass Delara Burkhardt ins EU-Parlament einzieht, stehen gut. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos steht auf Platz 5 der Liste. Auch Patrick Breyer will auf europäischer Ebene mitgestalten. 5 Jahre lang saß er für die Piraten im schleswig-holsteinischen Landtag.
Zum einen ist es wichtig, dass es in Europa digital kompetente Politiker gibt, denn wir leben in der Zeit der digitalen Revolution. Und da geht es eben darum, unsere Grund- und Menschenrechte zu verteidigen und die Stimme zu erheben gegen Massenüberwachung und Internetzensur. Zum anderen haben wir uns vorgenommen, wir wollen Europa transparenter machen und den Bürgern mehr Mitbestimmungsrechte geben.
Breyer will darauf hinwirken, dass Sicherheitslücken im Internet geschlossen werden und dass es schnelles Internet für alle gibt. Der 42-Jährige führt die Bundesliste seiner Partei an. Seines Erachtens würde es Sinn machen, wenn das Europäische Parlament aus eigener Initiative Gesetze einbringen könnte. Es sei einer Demokratie nicht würdig, darauf zu warten, dass die EU-Kommission etwas einbringt, so der Jurist. Mit viel Glück könnte auch der linken Politikerin Marianne Kolter der Sprung ins EU-Parlament gelingen. Sie hat schon mit 17 davon geträumt, endlich raus in die Welt zu kommen.
Ich denke, es ist an der Zeit, dass Menschen, die aus der Klimaschutz- und Umweltschutzbewegung stammen und aus der Energiebewegung auch parlamentarische Funktionen einnehmen, um diese Themen mit größerer Hartnäckigkeit zu vertreten.
Die 64-Jährige betont, Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz gingen nur, wenn die Menschen auch wirklich dahinter stünden.
Ein Bericht von Anna Grusnick, und das waren natürlich noch nicht alle Spitzenkandidaten. Eindrücke, Forderungen und Wünsche der weiteren Spitzenkandidaten aus Schleswig-Holstein hören Sie gleich hier bei NDR1-Welle Nord nach den Dire Straits und Money for Nothing. Wer zieht für Schleswig-Holstein ins Europäische Parlament ein? In einer Woche ist die Wahl. Seit Wochen läuft der Wahlkampf. Wir sehen es alle natürlich. Auf den Straßen hängen zahlreiche Plakate. Auf den Wochenmärkten werden uns Rosen in die Hand gedrückt, Flyer. Meine Kollegin Anna Grusnick, die stellt Ihnen jetzt weitere schleswig-holsteinische Politiker vor, die in Brüssel und Straßburg mitgestalten wollen.
Er wolle kein Europaprediger werden, sondern Europapolitiker, hebt Niklas Herbst von der CDU hervor. Wichtig sei es, so der ehemalige Landtagsabgeordnete, dass man sich schnell um die EU-Finanzen kümmert. Da müssten viele Stellschrauben gedreht werden, damit Schleswig-Holstein weiterhin von EU-Fördergeldern profitieren kann.
Ganz wichtig ist, dass wir Europa wieder als Raum der Sicherheit begreifen. Von einer funktionierenden Grenz- und Küstenwache hin auch zu einer Art europäischem FBI, wo wir wirklich über Ländergrenzen vernünftig zusammenarbeiten, bis hin auch zu einer europäischen Verteidigungsunion. Und ganz wichtig ist, dass wir den Menschen in Schleswig-Holstein immer wieder sagen, dass die Entscheidungen, die dort getroffen werden in Brüssel, ganz konkrete Auswirkungen hier für uns vor Ort haben.
Herbst führt die Landesliste der CDU in Schleswig-Holstein an. Der Vater dreier Kinder hat sehr gute Chancen, demnächst in Brüssel und Straßburg zu arbeiten. Julian Flack von der AfD will ebenfalls ins Europäische Parlament, obwohl seine Partei plant, dieses aufzulösen. Der 36-jährige Diplom-Wirtschaftsjurist wäre nach eigenen Angaben am liebsten EU-Kommissar für Kompetenzrückführung, wenn es so etwas gäbe.
Wir wollen die Europäische Union wieder auf das zurechtstutzen, was sie einmal war und was sie auch aus unserer Sicht sein sollte, nämlich eine Interessen- und Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, wir wollen Kompetenzen aus Brüssel zurück in die Nationalstaaten holen. Und da gibt es jede Menge Akzente zu setzen. Was gut für Deutschland ist, ist auch gut für Schleswig-Holstein.
Ihnen würden vor allem die Übergriffigkeiten gegenüber Mitgliedstaaten und die technokratisch-bürokratische Regelungswut an der EU nerven, sagt er. Rasmus Andresen von den Grünen brennt hingegen für die europäische Idee. Von Abschottung profitierten wenige, sagt er, von Zusammenarbeit sehr viele. Er ist zurzeit Vizepräsident im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Aufgewachsen im deutsch-dänischen Grenzland will der 33-Jährige auf europäischer Ebene mithelfen, die Klimakrise zu stoppen. Sein Schwerpunkt die Haushaltspolitik.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, in der Haushalts- und Finanzpolitik mitzuarbeiten. Alles hängt auch immer mit Geld zusammen und wir brauchen Menschen, die sich um das Geld kümmern und dafür sorgen, dass das Geld zum Beispiel für umweltfreundliche Investitionen ausgegeben wird, dass wir soziale Gerechtigkeit herstellen, nicht mehr so viele Menschen in der Europäischen Union in Armut leben müssen. Und das sehe ich als meinen Schwerpunkt an.
Andresen steht auf Platz 16 der bundesweiten Liste der Grünen zur Europawahl. Auch Helmer Krane von der FDP strebt ins Europäische Parlament. 28 Jahre alt ist der Jurist aus Bad Bramstedt. Er sagt, die EU sei Garant für Frieden und Wohlstand, denn nur so könnten die Besonderheiten der Regionen und der Menschen geachtet und geschützt werden.
Wir treten eben für ein Europa an, was besser ist. Das heißt zum Beispiel eine neue Grundfreiheit, die Bildungsfreizügigkeit einführen, dass jeder Europäer das Recht hat, europaweit Bildungsangebote anzunehmen. Und gerade jetzt auch in Zeiten, wo der Welthandel ein bisschen ins Straucheln kommt, wo wir einer Rezession vorbeischlittern, da wollen wir in Europa der dynamischen Wirtschaft.
Außerdem gehe es darum, mehr in den Glasfaserausbau sowie in Forschung und Innovation zu investieren, so Krane.
Meine Kollegin Anna Grosneck stellte Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor zur Europawahl. Und die Steckbriefe von den Europakandidaten aus Schleswig-Holstein, die finden Sie in unserer NDR Schleswig-Holstein-App. 8:08. Schleswig-Holstein-Service aktuell. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A23 Hamburg Richtung Heide. Zwischen Albersdorf und Heide Süd laufen Rehe. Das war sie, unsere Sendung zur Sache zum Thema Europawahl. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und auch Videos mit den Spitzenkandidaten, wir haben sie ja gerade auch gehört, zur Europawahl können Sie sich angucken und anhören und zwar in unserer kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App. Da finden Sie handgeschriebene Steckbriefe, ebenso wie ein Wahl-ABC. Da können Sie sich nochmal informieren, wie funktioniert das eigentlich alles nochmal genau. Und natürlich halten wir Sie auch am kommenden Sonntag hier bei NDR 1 Welle Nord auf dem Laufenden, wie die Ergebnisse der Europawahl aussehen.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.